Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total, dass wir den dritten Präsenzgottesdienst hier in der christlichen Schule feiern können. Und auch an alle, die online zuschauen, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich total, dass Tobi und das Team es möglich macht, dass die Predigt weiterhin online gestellt wird im Nachhinein. Jetzt nicht mehr sonntags pünktlich, aber dann eben irgendwann in der Woche. Und wenn ihr Tobi unterstützen mögt, der ist jetzt gerade alleine irgendwie an der Kamera ganz häufig, dann meldet euch doch bei ihm. Er kann gerade in nächster Zeit, weil er einiges ins Privatleben investieren muss, auch Unterstützung gebrauchen. Ich würde mich mega freuen, wenn wir das weiter möglich machen können, weil viele Geschwister in unserer Gemeinde, aber auch Gäste und Freunde sich richtig freuen, wenn man im Nachhinein die Predigt nachschauen kann. Wir machen weiter heute in unserer Predigtreihe Tongefäße. Es geht heute um Amos. Tongefäße haben wir quasi überschrieben, die kleinen Propheten im ersten Teil der Bibel, weil uns häufig ja die biblischen Bücher und die Menschen schon, allein wenn sie Propheten heißen, so weit oben irgendwie vorkommen und so unerreichbar. Wir aber erleben bei den Tongefäßen, ist das Bild irgendwie steht dafür, dass die Propheten ganz einfach sich in Gottes Dienst gestellt haben und gebrauchen lassen haben und dabei selber geformt wurden und selber ziemlich herausgefordert wurden und häufig ganz einfache Menschen waren. Vor allem an Amos heute werden wir das sehen, dass er im ganz normalen Leben stand und trotzdem sich hat oder gerade da von Gott gebrauchen lassen. Und tatsächlich steht im Amos-Buch einer meiner Lieblingsverse im Alten Testament. Allerdings ist er jetzt nicht so erbaulich, aber trotzdem starten wir einfach direkt mit diesem Vers, ja, weil der so wichtig ist und weil der uns die ganze Predigt heute begleiten wird. Er steht in Amos 5, 21 bis 24. Da sagt Gott durch Amos, dem Volk Israel: Ich hasse und verachte eure religiösen Feste. Ich kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speisopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Ja, Mensch. Da ist Gott deutlich, habe ich den Eindruck, dass, also ich finde es schon einen ziemlich krassen Vers. Als ich den zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, Moment mal, aber das hast du doch vorgeschrieben, Gott, dass das die Israeliten machen sollten. Und jetzt bist du so aufgebracht und willst das gar nicht. Und wir werden erleben im Buch Amos, woran das lag und was das mit uns zu tun hat. Und der letzte Vers her, stattdessen will ich Recht fließen lassen und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der niemals austrocknet, ist im Prinzip, sind die beiden Schlüsselwörter, die Geschwisterwörter Recht und Gerechtigkeit, die ständig in diesem Buch Amos vorkommen und die der Hauptkritikpunkt sind und letztendlich die Hauptnachricht auch für uns heute sein sollen. Wenn du Recht und Gerechtigkeit hörst, was denkst du dann? Recht und Gerechtigkeit soll durch unser Leben fließen. Ich denke dann häufig, ja Mensch, es gibt doch die Polizei, es gibt doch, ja, es läuft schon, es gibt doch eine Regierung, wir sind ja ein Rechtsstaat, ein Sozialstaat und lass das mal die anderen machen. Der Rechtsstaat kümmert sich schon um alles. Irgendwie drücke ich das immer von mir weg und vielleicht, weil ich mich auch überfordert fühle. Wenn ich nämlich dann doch die Nachrichten sehe, wenn ich dann in Flüchtlingslager schaue, wenn man dann unterdrückten Minderheiten liest, wenn man sich dann Bilder von Slums über der ganzen Welt ansieht, dann bin ich total überfordert. Recht und Gerechtigkeit scheinen ganz häufig voll weit weg zu sein und ich empfinde Mitleid, aber gleichzeitig auch irgendwie so dieses Gefühl, ich kann da gar nichts gegen tun. Und heute werden wir uns an Amos anschauen, wie ein ganz kleiner, unbedeutender Viehhirte etwas verändern kann in dieser Welt und sich gebrauchen lassen kann, obwohl er gar nicht irgendwie zu was ausgebildet war, trotzdem einen Unterschied machen kann und sich für Gottes Gerechtigkeit und Recht einsetzen soll. Amos, ich habe es angedeutet, war ein Viehzüchter, wahrscheinlich war er Familienvater, ein ganz normaler Mensch, der so sein Leben hatte. Er züchtete Maulbeerfeigenbäume, war vielleicht sein Hobby, hat ein bisschen auch davon gelebt. Auf jeden Fall wurde er von Gott berufen. Und zwar sollte er in eine fremde Stadt gehen. Er kam aus dem Südreich, das werde ich gleich nochmal erklären, aus Juda und musste ins Nordreich gehen, nach Israel. Das Reich war getrennt, erkläre ich gleich nochmal kurz. Und er sollte dort nach Bethel gehen, wo übelster Götzendienst getan wurde, und sollte dort Gottes Wort den Menschen sagen. Und als er so mittendrin ist in seinem Kurzeinsatz, also man geht davon aus, dass er nur ein paar Wochen aktiv war, da beschimpft ihn oder spricht ihn ein führender Priester an und sagt, du sollst hier bitte nicht reden. Und dann finde ich total interessant, was hier passiert zwischen Amazia und Amos. Amazia, der Hohepriester oder Oberpriester von Bethel, ließ König Jerobeam von Israel melden, Amos zettelt mitten in Israel eine Verschwörung gegen dich an. Seine Worte sind unerträglich für das Land. Er hat nämlich gesagt, Jerobeam stirbt durch das Schwert und Israel wird aus seinem Land in die Verbannung geführt. Zu Amos sagte Amazia, geh weg von hier, Seher, verschwinde nach Juda. Dort kannst du dein Brot verdienen und weissagen, was du willst. In Bethel jedenfalls wirst du nicht länger Prophet sein, denn dies ist ein Staatsheiligtum, das dem König gehört. Amos erwiderte Amazia, ich bin weder Berufsprophet noch gehöre ich zu irgendeiner Prophetengemeinschaft, sondern ich züchte Rinder und Maulbeerfeigenbäume. Doch Jahwe holte mich von meiner Herde weg und sagte zu mir, geh und rede als Prophet zu meinem Volk Israel. Ich meine, Herr, hätte Amos sagen können, oh Gott, wer kümmert sich um meine Kühe? Wenn ich jetzt gehen soll, ja? Der kümmert sich um meine Maulbeerfeigenbäume. Die werden bitter. Also die Feigen musste man ritzen, sonst waren sie ungenießbar. Und das musste halt gemacht werden. An den ganzen Früchten hatte man also ein bisschen was zu tun. Und Amos sagt nicht, ja, ich habe Familie, ich hab ein Haus und so, ich kann mich gar nicht kümmern um deinen Auftrag. Sondern er lässt sich rufen und sagt, ich mach das, obwohl ich dazu gar nicht ausgebildet bin, obwohl ich nie Prophet war oder sowas. Aber ich lass mich in deinen Dienst rufen und gehe jetzt und lässt sein Zuhause für ein paar Wochen sehr wahrscheinlich zurück und geht nach Bethel. Das ist ein Bild von der Herkunftsstadt, von dem Herkunftsort 2008 geschossen, wo Amos herkommt. Er kommt aus Tekoa und geht, jetzt habe ich das andere Bild, ist dahinter versteckt, egal, können wir jetzt nicht sehen. Er geht also 60 Kilometer nördlich nach Israel, nach Bethel. Und Bethel ist übersetzt Gotteshaus. Ist eine Stadt quasi im Grenzgebiet, aber die noch zum Norden gehört. 150 Jahre bevor Amos aufgetreten ist, wurde das Land Israel getrennt in das Nordreich und Südreich. Leider habe ich das Bild jetzt nicht da, aber ich erkläre das so ein bisschen. Und Jerobeam war damals der im Nordreich zum König gemacht wurde. Und er hatte ein bisschen Sorge, dass die ganzen Leute aus dem Volk immer noch dreimal im Jahr, was sie auch sollten als männliche Juden, zum Tempel nach Jerusalem wollten. Jerusalem lag aber im Südreich. Und er hat sich gedacht, Moment, wenn die Leute aus meinem Nordreich jetzt quasi immer die Sehnsucht haben, nach Jerusalem zu gehen, dann werden sie vielleicht auch so ein bisschen immer wieder die Sehnsucht haben, dort ins Südreich zu gehen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Jetzt mache ich mal was ganz Schlaues. Im Grenzgebiet in Bethel, heißt ja auch zufälligerweise Gotteshaus, baue ich einen Riesentempel. Und mach noch ein goldenes Kalb da, dann haben sie auch irgendwas Goldenes, wo die Juden vor niederfallen können. Sie kannten ja die goldenen Elemente im Tempel. Ja, dann werde ich auch irgendwas Goldenes machen. Und zwar genau im Grenzgebiet Bethel hat er einen Riesentempel gebaut. Und dann wurde ein goldenes Kalb, vielleicht kennt der eine oder andere schon mal eine Begebenheit vom goldenen Kalb, hat er dort aufgestellt und im Norden auch, damit die Leute aus dem Nordreich eben nicht mehr nach Jerusalem gehen wollen. Sonst ist es schön in seinem Land blieben. Und das ist genau der Punkt, wo sich der Götzendienst so richtig entfaltet hat. Relativ praktisch gedacht von Jerobeam. Naja, komm, müssen die Leute nicht so weit gehen, gehen die nur bis nach Bethel. Und genau dahin geht Amos, um Gericht zu sprechen und um die Deportation nach Assyrien vorherzusagen. Hier habe ich nochmal ein paar Bilder mitgebracht. Ein französischer Maler hat sich das so vorgestellt, ungefähr wie der Tempel ausgesehen haben könnte. Und tatsächlich findet man auch heute noch einen Turm, einen Wachturm von dem Tempel, den Jerobeam damals in Bethel gebaut hat. Also ich habe ein paar Bilder gezeigt, um einfach deutlich zu machen, das, was damals in Amos geschrieben ist, ist wirklich immer noch auffindbar. Die Orte sind wirklich historisch aufzufinden und ich finde es immer wieder klasse, wenn man erlebt, dass die Bibel tatsächlich geschichtliche Berichte, die wahr sind, einfach so skizziert und wir wissen können, ja, das ist wirklich da passiert. In der Zeit von Jerobeam dem Zweiten, 150 Jahre später, als Amos kam, erlebte das Nordreich so einen richtigen Aufschwung nochmal. Er hat so viele Schlachten gewonnen, er hat so viel Reichtum angesammelt. Das Reich wurde so weit ausgedehnt wie zu Salomo Zeiten eigentlich fast. Und dieser Reichtum führte dazu, dass Israel dachte, ja Moment, wir haben hier den Götzendienst, das läuft, wir kriegen ganz viel Geld dazu, uns geht es gut, der Wohlstand der reichen Bevölkerung, der wuchs, es gab Frieden drumherum und das hat sie dazu gebracht, die Armen einfach zu unterdrücken, nicht Acht zu geben darauf, wie es denen geht. Sie ging dann immer schön brav in diesen neu gemachten Tempel nach Bethel, aber gleichzeitig unterdrückten sie die Armen ohne Ende. Aber sie machten das, was sie eigentlich immer so gemacht haben mit den Liedern und den Opfern und so, aber in ihrem Leben brachten sie die Armen in Schuldsklaverei und ignorierten ihre Rechte. Und genau in dieser Zeit spricht Amos das Gericht und spricht quasi in Bethel, dass das so nicht läuft. Und Gott spricht durch ihn in Amos Kapitel 5. Wollen wir jetzt nochmal den Kontext lesen von dem Vers, den ich eben gelesen habe. Ihr könnt das hier auch auf der Folie mitlesen. Und ich habe so ein bisschen versucht zu markieren, welche Wörter immer wieder in diesem Amos-Buch vorkommen und welche wir uns schwerpunktmäßig heute anschauen werden. Amos Kapitel 5, Abvers 4. Ihr könnt gerne auch selber mitlesen. Denn so spricht Jahwe der Herr, sucht mich, dann werdet ihr leben. Sucht nicht Bethel auf, geht nicht nach Gilgal, zieht nicht nach Beersheba, denn Gilgal droht die Verbannung und Bethel, Gottes Haus, wird zum Unheilshaus. Sucht Jahwe, dann werdet ihr leben, sonst fällt er wie Feuer über die Nachkommenschaft Josef her und niemand löscht es für Bethel aus. Ihr wandelt Gerechtigkeit in Bitterkeit um und tretet das Recht mit Füßen. Er, der das Siebengestirn und den Orion schuf, der Düsternis in Morgenlicht verwandelt und den Tag verdunkelt zu Nacht, der das Meer Wasser ruft und es flutet über die Erde, sein Name ist Jahwe. Er lässt Vernichtung über den Starken aufblitzen, Verwüstung kommt über die befestigte Stadt. Beim Gericht im Tor hassen sie den, der zur Gerechtigkeit mahnt. Weil ihr vom Hilflosen Pachtgeld verlangt und Kornabgaben von ihm wollt, habt ihr zwar Häuser aus Quadern gebaut, werdet aber nicht darin wohnen. Habt ihr zwar schöne Weinberge gepflanzt, werdet ihren Wein aber nicht trinken. Ja, ich kenne eure Vergehen und eure vielen Verbrechen. Ihr bedrängt den Gerechten und nehmt Bestechungsgelder an und verweigert den Armen das Recht. Darum schweigt der Kluge in dieser bösen Zeit. Sucht das Gute und nicht das Böse, dann werdet ihr leben. Und dann wird, wie ihr sagt, Jahwe, der allmächtige Gott, mit euch sein. Hasst das Böse und liebt das Gute. Sorgt für das Recht bei Gericht. Vielleicht wird Jahwe, der allmächtige Gott, dem Rest der Nachkommen Josefs gnädig sein. Darum spricht Jahwe, der allmächtige Gott, der Herr, auf allen Plätzen herrscht Trauer. Weherufe hört man in allen Gassen. Man ruft den Bauern zum Trauern herbei und zur Totenklage den, der die Klagelieder kennt. Selbst in den Weinbergen wird Wehklage sein, denn ich werde das Land durchziehen, spricht Jahwe. Ihr wünscht euch den Tag Jahwes herbei, doch ihr seid zu bedauern. Was bringt euch der Tag Jahwes? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Es wird euch wie dem Mann ergehen, der vor dem Löwen flieht und einem Bären in die Quere kommt, hat er dann glücklich sein Haus erreicht und lehnt sich an die Wand, so beißt ihn eine Schlange. So wird der Tag Jahwes Finsternis sein und nicht Licht, schwarz wie die Nacht und ohne hellen Schimmer. Ich hasse und verwerfe eure Feste, euer Feiern kann ich nicht riechen, eure Brandopfer sind mir zuwider, eure Speisopfer gefallen mir nicht, eure fetten Freudenopfer mag ich nicht sehen. Hör auf mit dem Geplärr eurer Lieder, eure Harfenklimper ist mir nicht zu ertragen. Lasst nur Recht fließen wie Wasser, die Gerechtigkeit wie einen immer fließenden Bach. Habt ihr mir Schlacht und Speisopfer gebracht, die 40 Jahre in der Wüste, Haus Israel? Oder habt ihr nicht schon damals den Sikkut, euren Himmelsgott, getragen und Kion, euren Sterngott, den ihr euch selbst gemacht habt? Darum lasse ich euch in Gefangenschaft ziehen. Noch über Damaskus hinaus spricht Jahwe, denn Gott, der Allmächtige, heißt er. Amos sagt also voraus, und das wird auch ein paar Jahre später passieren, Assyrien wird das ganze Nordreich wegführen. Und der Grund steckt ziemlich gut in diesem Kapitel 5 zusammengefasst. Amos spricht in eine Zeit, wo die Leute sich echt richtig wohlgefühlt haben. Relativ kapitalistisch kann man schon zum Teil vergleichen mit unserer Welt. Alles war gut, in Frieden, Sicherheit. Der Wohlstand hat sich gemehrt, die Leute waren irgendwie religiös und trotzdem hat Amos eine Botschaft, die knallhart ist. Und ich lese nochmal diesen Vers vor. Ich hasse und verwerfe eure Feste, eure Feiern kann ich nicht riechen. Warum sagt er das? Naja, es war so, dass es nur noch ein frommer äußerlicher Gottesdienst war, aber der gar nicht mehr Gott gesucht hat. Deswegen sagt Amos hier, oder sagt Gott durch Amos, sucht mich und ihr werdet leben. Sucht nicht Bethel auf. Also denkt nicht nur, weil ihr irgendwo religiöse Feiern feiert und die ähnlichen Lieder singt, wie ihr es früher getan habt, als das Reich noch nicht getrennt war und einfach ein paar Opfer bringt, dass das dann mir was bringt oder so. Sondern ihr sollt mich im Herzen suchen. Ihr sucht mich gar nicht. Das ist äußerliche Frömmigkeit. Und äußerliche Frömmigkeit ist Heuchlerei. Und ich glaube, dass es heute ganz ähnlich ist. Viele, viele Menschen in Deutschland bezeichnen sich immer noch als religiös, gehen irgendwie sonntags zur Kirche, beten das Vaterunser mit runter, singen irgendwelche altwürdigen Kirchenlieder. Aber im Herzen steckt das überhaupt nicht drin, habe ich oft den Eindruck. Aber wir müssen nicht nur auf andere gucken, auf die Namenschristen, sondern wir müssen das auch an uns heranlassen. Inwieweit sind wir manchmal sehr stark auf die äußerliche Frömmigkeit bezogen? Ist uns das Äußerliche besonders wichtig? Sind uns die Traditionen, so ähnlich wie es den Israeliten wichtig waren? Ja, früher haben wir im Tempel angebetet. Ja, es muss genauso ablaufen. Genauso mit den Schlachtopfern, mit den Feiern, mit den Festen, mit den Ritualen und mit den Liedern. Das haben sie alles übernommen, aber der Inhalt war falsch. In dem Inhalt haben sie Götzen angebetet und haben auch gar nicht das getan, was Gott in seinen Geboten gesagt hat. Aber sie haben ja schön äußerlich Gottesdienste gefeiert. Und wie ist das bei uns? Sind wir auch manchmal im Herzen irgendwie leer? Und ist uns wichtig irgendwie, dass gewisse Traditionen immer so ablaufen? Sind uns nur die Art und Weise der Lieder wichtig oder ist uns wirklich der Inhalt wichtig? Ist es uns wichtig, dass alles in genau den gleichen Strukturen abläuft? Ja, und wenn man das Abendmahl während Corona zu Hause feiert, ja, dann feiere ich es nicht mit. Das ist ja nicht so, wie ich es kenne. Ja, geht es beim Abendmahl darum, dass es genauso abläuft, wie wir es immer gemacht haben? Oder geht es um unser Herz? Geht es um die Sache an sich, dass wir das Abendmahl feiern, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und an ihn und sein Werk denken? Wie wichtig ist es mir manchmal und uns mit den gleichen Abläufen, Strukturen und Formen, dass die Rituale stimmen? Gott geht es eigentlich um etwas anderes. Es ist wichtiger, dass wir im Herzen dabei sind, im Lobpreis, dass wir das Wort Gottes in uns ranlassen und dass es uns verändert und nicht, dass wir bestimmte Rituale erfüllen. David hat das irgendwann mal verstanden. Er sagt im Psalm 51, Vers 19, das Opfer, das Gott wirklich gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ja, ein gebrochenes und zerschlagenes Herz verachtest du Gott nicht. David hat es verstanden, dass Gott eigentlich bei diesem ganzen Opfern darum geht, und vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt, warum mussten eigentlich so viele Tiere sterben, dass es Gott darum ging, immer dann, wenn ein Tier stirbt, muss mir klar werden, das ist gestorben für meine Sünde, dass in mir Reue entsteht, dass ich umkehren will, dass ich Buße tue, sage, nee, so möchte ich nicht weiterleben. Dass jetzt wieder ein Tier für mich sterben musste, für meinen Blödsinn, den ich verbockt habe, den ich in meinem Kopf habe, den ich umgesetzt habe, das muss doch eigentlich nicht sein. Und so vor Gott zu kommen und auf die Knie zu fallen und zu sagen, ich möchte umkehren von meiner Sünde. Deswegen, das ist das, was ein Opfern, das Gott gefällt. Gott will unser Herz, nicht unsere äußerlichen Handlungen. Im Neuen Testament sagt das Jesus auch mal zu den Pharisäern, die ganz genau auf die Äußerlichkeiten geachtet haben. Hat jeder die 5000 Gebote, die sie noch extra gemacht haben, eingehalten? Haben die Leute Hände gewaschen? War das noch alles so, wie sie das bestimmt haben, die Pharisäer? Und dann sagt Jesus ihnen ganz deutlich, ihr Heuchler, in Markus 7, Vers 6. Auf euch trifft genau zu, was Jesaja geweissagt hat. So steht es nämlich geschrieben, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit fern von mir. Das ist genau das, was bei Israel der Fall war, als Amos zu ihm kam. Immer wieder kann es sein, dass uns Äußerlichkeiten zu wichtig werden und es nicht mehr um den Inhalt geht. Ich glaube, da müssen wir immer wieder aufpassen. Gott geht es um unser Herz, darum, dass er geehrt wird und dass wir ernsthaft auch sein Wort, auch sonntags, wenn wir zum Gottesdienst kommen, egal wo, dass wir es an uns ranlassen. Im Prinzip sagt Amos ja hier, ich will das, oder sagt Gott ja durch Amos, ich will diese Feste gar nicht mehr. Ich will die Lieder auch gar nicht mehr. Weil das, was ihr tut, widerspricht eurem Handeln. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Echte Frömmigkeit führt zum guten und gerechtem Handeln. Vielleicht ist das in euch in unserem Text in Amos 5 aufgefallen. Zuerst heißt es dort, sucht mich und ihr werdet leben, sagt Gott. Und dann, wenig später, sagt er auf einmal, sucht das Gute und ihr werdet leben. Das hängt also bei Gottesdienst eigentlich direkt zusammen. Wenn wir Gott suchen, wenn wir wirklich die Anbetung ernst meinen, die Gottesdienste ernst meinen, dann verändert das unser Leben und wir suchen das Gute und das gerechte Handeln in unserem Leben. Dann verändert das, wie wir im Alltag mit Menschen umgehen. Wer eine echte Beziehung zu Gott hat, da verändert sich auch die Beziehung zu den Mitmenschen. Man kann nicht sonntags fromm tun und montags anders handeln. Das funktioniert einfach nicht, sagt Gott. Dann will ich gar nicht, dass ihr kommt zum Gottesdienst. Er sagt also, lasst Recht fließen und die Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Warum sagt er das? Weil die Leute drumherum unterdrückt wurden. Aber die frommen Leute, die ganz viel Geld haben, kamen sonntags schön zu Opfern, hatten ja auch genügend Geld, um die Tiere zu kaufen, ne? Und dann montags gingen sie dann wieder umher und unterdrückten den Armen, waren korrupt, ließen den armen Menschen gar nicht zu seinem Recht kommen. Vor Gericht wurde der Richter bezahlt und so weiter. Wir können uns das vorstellen. Und im Neuen Testament warnt Paulus davor, den Timotheus, dass in den letzten Zeiten Menschen auftreten werden. In 2. Timotheus 3, Vers 5, sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Und von solchen Leuten halte dich fern. Gottes Wort möchte unser Herz erreichen, möchte unsere Handlung verändern. Erst unser Herz und dann unsere Hand. Durch eine echte Beziehung zu Gott verändert sich auch die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Wenn wir sonntags zum Beispiel wie jetzt im Gottesdienst sitzen, wenn wir die Lieder mitsingen, lassen wir sie an unser Herz? Nehmen wir etwas mit, schreiben uns einen Punkt auf, den wir verändern wollen? Lassen wir Gottes Wort an uns ran oder hören wir immer für andere? Das kann man ja mal ganz gut. Im Prinzip sagt das Amos-Buch uns, Frömmigkeit ohne Auswirkung ist Heuchelei. Jakobus sagt es in seinem Brief so, Kapitel 2, Vers 26, denn wenn der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Die Werke, die Amos von den Israeliten fordert, ist Recht und Gerechtigkeit. Und da wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer mit beschäftigen. Gerechtigkeit, Tzedaka, heißt im Prinzip, dass man gerechte Beziehungen trotz sozialer Unterschiede leben soll. Und das ist etwas, wo man sagen kann, ja, es geht um soziale Gerechtigkeit, jedenfalls hier ganz besonders in dem Kontext. Und Recht, Mishpat, ist das Wort, was aktiv meint, dass man sich, wenn Ungerechtigkeit passiert, auch einsetzt. Also, dass man Courage zeigt, dass man nicht wegschaut. Ja, also Gerechtigkeit ist so ein bisschen dieses Grundlegende und Recht ist dieses Einschreitende. Also sehr verwandte Begriffe, die Amos hier den Leuten predigt. Und ich finde, so unterschiedlich zu der damaligen Zeit ist es heute gar nicht. Es gibt immer noch 2,8 Millionen Menschen oder Kinder, vielmehr Kinder, die in Deutschland in Armut leben. 2017 waren 3,2 Millionen Menschen von Altersarmut gefährdet. Also es ist nicht so, dass alles gerecht ist in unserer Welt. Und wenn wir mal die Augen aufmachen, wenn wir die Nachrichten sehen, dann glaube ich, das brauche ich niemandem erzählen. Und Amos ruft dazu auf, sich aktiv für Gerechtigkeit und Recht einzusetzen. Jetzt kannst du sagen, Moment mal, ich bin jetzt kein Prophet. Ja, also das ist mir irgendwie zu groß. Und ich kann das Gefühl total verstehen. Aber tatsächlich heißt es im Neuen Testament für uns, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass es uns auch um Gottes Reich als erstes gehen soll. Um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit. Und dann wird uns alles andere hinzugegeben. Matthäus 6, Vers 33. Oder als Paulus in die Mission nach Europa geschickt wird, sagen ihm die anderen Apostel, ja, du kannst zwar ganz viel missionieren, aber denk immer an die Armen. Galater 2, Vers 10. Nur sollten wir an die Armen denken und das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht, sagt Paulus. Und später nochmal in Galater 6, Vers 10, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also als erstes geht es Amos um das Sucht Gott und lebt. Als zweite Seite der Medaille geht es aber auch um Sucht das Gute. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Wenn man das Evangelium verkündet, kann man nicht sozial schlecht handeln gleichzeitig. Das funktioniert nicht. Wenn wir den Menschen die Liebe bringen, sagt Jesus einmal, und sagt, ihr wünscht ihnen Gutes, dann müsst ihr ihnen aber auch Gutes geben. Also es ist immer beides. Das Reich Gottes ist ja durch Jesus auf die Welt gekommen und das verkündet von dem Zukünftigen, aber es ist auch schon aktiv durch uns heute. Und wir können auf Gottes Reich hinweisen. Wir können nicht die Gerechtigkeit in dieser Welt bringen oder Unrecht aus dieser Welt entfernen. Aber trotzdem können wir in unserem Kleinen, in den Aufträgen, die wir haben, in unserem Umfeld etwas verändern. Und nicht nur reden, sondern auch handeln. 2004 hat sich die Micha-Initiative gegründet. Und die haben mittlerweile eine Bibel rausgebracht. Das ist ganz normale Bibelübersetzung. Aber sie haben einfach alle Stellen, die mit Gerechtigkeit, Recht und Armut in der Bibel vorkommen, markiert. Also kann man hier so ganz viel markierte Stellen sehen. Mal nur eine Schätzung. Was denkt ihr, wie viele Stellen in der Bibel sprechen von diesem Thema? Gebt mal eine Schätzung ab. Nicht so laut spucken beim Reden, sonst Mundschutz lieber aufnehmen. Gebt mal eine Schätzung ab. Was denkt ihr, wie viele Stellen wurden hier markiert? Wie viele Verse? Boah, da geht noch was. 482. Wie kommst du jetzt darauf? Nein, also wir waren bei 1000, es geht noch mehr. Okay, ich verrate es euch. 3000 Stellen handeln in der Bibel von diesem Thema. Und sie schreiben irgendwie von diesem Handeln von Jesus, dass es immer diese zwei Seiten hat. Und schreiben in der Erklärung, das Reich Gottes beginnt mitten auf der Erde durch Jesus und zeigt sich bei Jesus in vier Spannungen. Jesus Wirken ist beides, Verkündigung und Tat. Es ist beides, geistlich und sozial. Es ist beides für Israel und für die Nation. Es ist beides gegenwärtig und für die Ewigkeit. Das heißt, Gott zu suchen und sich für das Gute einzusetzen, sind zwei Seiten einer Medaille und müssten auch uns besonders betreffen. Ich habe den Eindruck, dass die Landeskirche bei uns, so in unserem Land, häufig so mehr zum Sozialverein geworden ist. Es geht eigentlich nur noch irgendwie sich um das für das Gute einzusetzen, für die Flüchtlinge und alles Mögliche, was sie richtig Gutes machen. Aber die persönliche Frömmigkeit ist nicht mehr so entscheidend. Die Heiligung, das Wort Gottes, das ist nicht so entscheidend. Und jetzt müssen wir aber mal überlegen, bei uns, in unseren Gemeinden, in unserer Freikirche, wie ist das bei uns? Legen wir sehr viel Wert auf die persönliche Frömmigkeit, die Heiligung, dass man persönlich mit Gott lebt, dass man Gott zum Gottesdienst kommt, dass man sich verändern lässt vom Heiligen Geist. Alles richtig, alles die Priorität. Aber handeln wir auch in dem Guten? Schauen wir weg, wenn Unrecht in unserer Umgebung passiert? Letztens hörten wir mal wieder in unserer Nachbarschaft eine Mutter ihr Kind sowas von beschimpfen und anschreien, dass das so schlimm war. Und wir hörten das schon mal hier und da. Und diesmal gingen wir raus, es war schon in der Nacht, ging vor die Tür, weil ich nicht dachte, was ist denn hier los? Und ich wusste, was da passiert. Ich habe mir das angehört. Das war so schlimm. Und dann kannst du zwei Sachen tun. Du kannst sagen, jeder kehre vor seiner eigenen Tür. Ne? Was habe ich mit dieser Familie zu tun? Ich kenne die ja gar nicht. Und dann kannst du für ganz viele Ausreden finden. Ja, ich weiß ja gar nicht, wer das ist, wenn ich jetzt beim Jugendamt anrufe. Ich kann es ja gar nicht beschreiben, wer das ist. Ist ja irgendwo da. Ich höre das ja nur durch die Fenster und ist bestimmt nicht so schlimm. Ist nur ein Einzelfall. Man kann sich also Ausreden suchen, wenn Ungerechtigkeit in der Nachbarschaft passiert. Oder man kann aktiv werden. Und da ich gerade auch in der Vorbereitung dieser Predigt saß, habe ich gemerkt, nee, ich muss aktiv werden. Und wir haben beim Jugendamt angerufen. Eine Schwester, die früher in unserer Gemeinde war, die jetzt aufgrund des Alters nicht mehr hierher kommen kann, ist mir da ein gutes Vorbild. Sie hat mit ihrem Mann in Eckernförde die Tafelarbeit geleitet. Und sie hat dort einen Kreis für Frauen aufgebaut, wo sie Seelsorge betrieben hat, wo sie Gottes Liebe hat einfließen lassen. Sie haben die ganze Tafelarbeit organisiert, den Leuten, die irgendwie in unserer Gesellschaft untergehen, Essen gebracht, aber gleichzeitig auch das Wort Gottes gebracht. Ich finde es eine super wichtige Arbeit. Es gibt immer noch viel Ungerechtigkeit in unserer Welt. Es gibt moderne Sklaverei, es gibt viele Kinder, die ein Zuhause suchen. Es gibt Patenschaften, die von christlichen Organisationen weltweit vermittelt werden. Es gibt Möglichkeiten, etwas zu tun. Nicht, weil wir uns damit selbst gerecht machen können. Nicht, weil wir sagen, ach ja, wenn ich jetzt gerecht handle, dann bin ich schon irgendwie gut oder so. Keineswegs, darum geht's nicht. Wir können nicht gut werden, außer durch Jesus Christus, der uns für gerecht erklärt durch sein Werk am Kreuz. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, wenn wir gerechtfertigt sind, gerecht zu handeln. Aus einem gerechtfertigen Herzen folgt gerechtes Handeln. Vielleicht hast du das mitbekommen, 2014 und 2016 gingen verschiedene Bilder durch die Medien von Kleidern, die irgendwo in Bangladesch oder China oder sowas genäht wurden unter menschenunwürdigen Bedingungen, wo eine Näherin es geschafft hatte, ein verstecktes Schild reinzunähen. Und unter anderem sind solche Botschaften dann bis nach Westeuropa gelangt. Da steht zu Deutsch menschenunwürdige, ausbeuterische Arbeitsbedingungen. Die Frau, die dieses Kleid bei Primark für 15 Euro gekauft hatte, zog es danach nicht mehr an. Ich glaube, was ich damit sagen will, für Gerechtigkeit einzusetzen, geht auch in unserem alltäglichen Handeln. Wir müssen Nächstenliebe mittlerweile global betrachten. Ich habe ja als Geografielehrer viel mit Nachhaltigkeit mich beschäftigt und Nachhaltigkeit wird leider heute sehr viel auf diese ökologische Dimension beschränkt und der Klimaschutz, der ja wichtig ist, wird trotzdem schon fast, nimmt schon fast religiöse Züge an. Das meine ich mit Nachhaltigkeit nicht. Ich meine etwas anderes. Es bedeutet auch, unser soziales Handeln hat Einfluss auf viele Länder weltweit. Und das Thema liegt mir schon lange auf dem Herzen. Bisher habe ich es noch nie angesprochen in meiner Predigt. Das ist das erste Mal, dass ich schon lange darüber nachdenke und denke, wie können wir als Christen, als christliche Gemeinde so viel von Nächstenliebe reden, aber konsumieren so günstig und so viel und so billig wie möglich und dabei andere Leute ausbeuten in anderen Ländern. Ja, jetzt sagst du, ja, aber ich weiß ja nicht, wo die Sachen herkommen. Ich habe keine andere Wahl. Das stimmt nicht. Ich gebe dir nachher ein paar Tipps, wie es geht. Und ich weiß selber, dass man sich immer wieder Ausreden bringt. Ja, ich verdiene nicht viel Geld. Stimmt wirklich, finde ich. Also außer im globalen Vergleich, da würde ich das nicht so sehen. Und man findet immer wieder Ausreden. Mein Professor im Geografiestudium, der sagte einmal in einem Seminar, vor allem, ja, woran liegt das denn, dass wir uns nicht für Nachhaltigkeit einsetzen? Ich habe mich gemeldet und ich wusste, dass der Professor einen BMW 5er fährt. Ne? Und da habe ich mich gemeldet und gesagt, ja, das liegt an unserem Egoismus. Das fängt bei uns an. Wenn wir gut konsumieren wollen, wenn wir reich leben wollen, wenn wir zum Beispiel einen BMW 5er fahren wollen, dann machen wir das auch. Ja? Und dann ist es erstmal egal, wie es anderen geht. Zum Glück fand er es lustig und hatte gelacht. Habe ich Glück gehabt. Ich durfte zu Ende studieren, nur als Info. Nee, es fängt ja bei uns an. Und die Micha-Initiative hat sich eine Vision vorgenommen. Die heißt Micha-Initiative, weil sie im Propheten Micha eine Stelle gefunden hat, die ziemlich ähnlich klingt wie unser Hauptvers von heute. Ich finde eigentlich, sie hätten sich Amos-Initiative nennen sollen. Egal. Auf jeden Fall, ihre Vision heißt, wie wäre es denn, wenn wir mit Gott von einer gerechten Welt nicht träumen würden, sondern globale Nächstenliebe ganz praktisch werden lassen. Von einer Welt, in der keine Menschen verhungern, in der alle Kranken zum Arzt gehen können, in der für jedes Produkt ein fairer Preis gezahlt wird, damit auch diejenigen in Würde leben können, die sie hergestellt haben. Wir können Gerechtigkeit und Unrecht nicht aus dieser Welt entfernen. Es wird erst in Gottes Welt anders werden. Das ist mir klar. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Es geht auch nicht um Selbstgerechtigkeit. Ich sag's nochmal. Es geht einfach nur darum, dass aus dem gerechtfertigten Herzen auch gerechtes Handeln folgt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber obwohl ich Geografie studiert habe, packe ich das Thema viel zu inkonsequent an. Ja? Also man schiebt es immer von sich weg, man hat immer Ausreden. Vielleicht möchtest du heute nach dieser Predigt überlegen, einen Unterschied zu machen. Und ich möchte dir vorlesen, was es für einen Unterschied gibt zwischen der Konsumgesellschaft, in der du und ich leben, und der Gesellschaft oder der Art und Weise, wie Gott sich eigentlich von uns Leben wünscht. Und zwar lese ich jetzt einfach immer so ein bisschen diese Paradigmen, also die Glaubenssätze, die Denkweisen vor und stell die gegenüber. Links die Seite, wie unsere Welt denkt. Du bist, was du hast. Aber Gott sagt, du bist geliebt. In Jesus bist du genug. Kauf dich glücklich. In Gott erfahren wir die Fülle. Du bist da, um dich selbst zu optimieren. Aber die Bibel sagt, ich bin ein wunderbar lebendiges Geschöpf, keine Maschine. Ohne Wachstum kein Wohlstand. Wohlstand ist Leben in der Fülle Gottes, in seinem Frieden und seiner Gerechtigkeit. Was kann ich schon? Das macht doch keinen Unterschied. Für Gott hat alles Leben Bedeutung. Mein Denken, Beten und Handeln macht einen Unterschied. Jeder ist sich selbst der Nächste. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nimm dir, was du willst. Übe Gerechtigkeit. Lebe für dich selbst. Lebe Gemeinschaftssinn. Sei anderen immer einen Schritt voraus. Geh aufmerksam mit deinem Gott. Wenn etwas unangenehm ist, lenk dich davon ab. Auch Leid und Schmerz sind Teil deines Lebens. Die Natur gehört dem Menschen, die Schöpfung gehört Gott. Geiz ist geil, geben ist seliger als nehmen. Wenn jeder nach sich selbst schaut, ist für jeden gesorgt. Einer trage des anderen Last. So wie Jesus unsere Lasten auf sich nimmt und für uns sorgt, tragen wir uns gegenseitig. Du musst ins Rampenlicht, sonst wirst dich keiner sehen. Gott sieht das Herz an, mit dem Herzen sehen wir den wahren Wert. Nur das, was wir messen können, zählt. Ich messe mit Gottes Maßstäben Gnade, Liebe, Friede und Gerechtigkeit. Letztlich ist jeder allein. Ich bin Teil einer Schöpfungsgemeinschaft. Nur der Augenblick zählt, die Ewigkeit zählt. Wir Christen leben ganz häufig in so einer Wohlfühlblase, habe ich den Eindruck. Wir sind so wie Amos ziemlich beschäftigt mit unserem Alltag, Familie, Beruf und so. Und dann machen wir uns ganz viel Gedanken um die nächste Investition, die wir tätigen wollen, um das, wo wir noch in Urlaub alles fahren wollen. So ist das bei mir jedenfalls. Wir überlegen unseren nächsten Shopping-Trip. Wir müssen noch überlegen, wie wir unsere Ernährung umstellen, mehr Sport machen. Es geht alles um uns. Ständig drehen wir uns um uns. Und dann, ja, für Gottes Reich haben wir noch irgendwie Zeit. Ja, mal schauen. Ja, mal gucken. Ich kann mal Abendmahl am Sonntag mitbringen. Oder keine Ahnung. Ja, wir drehen uns so viel um uns selbst. Und ich frage mich manchmal, nehmen wir diesen Vers aus Matthäus 6, Vers 33 ernst? Es soll uns zum erst ums Reich Gottes gehen? Natürlich ist Kinder erziehen, sie im Glauben erziehen, auch Reich Gottes und so. Aber manchmal habe ich den Eindruck, ey, man dreht sich nur noch um sich selbst. Komm, man ist verheiratet, hat man Familie. Ist so viele Themen, die auf einen zukommen. Feste, Feiern, keine Ahnung, was wir für Probleme haben. Das nächste Auto, das größere Haus, den Garten, der uns fehlt. Ich kann das leicht sagen, ich habe einen Garten. Aber dann, wenn du einen Garten hast, hast du viel Arbeit. Dann drehst du dich ganz, ganz viel darum. Und ich frage mich echt, worum drehen wir uns? Lassen wir uns wie Amos mal herausfordern, einen Unterschied zu machen? Wenn du gerufen wirst und sagst, und Gott sagt, mach einen Kurzeinsatz, würdest du wie Amos in unbezahlten Urlaub gehen? Der ja von Amazia gesagt hat, geh doch woanders prophetisch reden. Aber Amos sagt, ich verdiene kein Geld. Ich komme eigentlich hier aus, ich bin Südstaatler und ich verdiene mein Geld durch Viehwirtschaft und ich bin nur hier, weil Gott das sagt. Unbezahlt. Sind wir bereit, das zu tun? Nur wer aus seiner Komfortzone bereit ist zu gehen, wird seine Berufung finden. Davon bin ich überzeugt. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr hart. Und ich habe das mal richtig auf die Spitze getrieben. Ich meine damit nicht, dass wir genau das tun müssen, was andere tun. Genauso viel tun, wie dass wir ausbrennen, dass wir völlig fertig werden. Es geht einfach nur darum, uns wie ein Tongefäß zur Verfügung zu stellen. Zu sagen, Herr, hier bin ich und jetzt möchte ich mal dich an erste Stelle stellen. Ich möchte mich fürs Reich Gottes und deine Gerechtigkeit einsetzen. Das ist meine Priorität. Darum möchte ich mich mehr drehen. Natürlich müssen wir uns auch kümmern, um unsere Familie, um unseren Job und unsere Verantwortlichkeiten im Alltag. Aber worum dreht es sich in unserem Kopf am meisten? Das ist unsere Priorität. Womit wir uns gedanklich am meisten beschäftigen, das ist unsere ehrliche Priorität. Und das ist die Frage, ob das wirklich das Reich Gottes ist. Es geht nicht darum, dass wir das alleine tun müssen. Und damit komme ich so langsam zum Schluss. Amos heißt von Gott getragen. Das bedeutet übersetzt sein Name. Es geht nicht darum, dass wir das aus unserer eigenen Kraft tun. So heißt es auch in unserem Leitvers von dieser Predigtreihe. Es geht darum, dass wir diesen Schatz des Evangeliums, der Botschaft vom Reich Gottes in so einem zerbrechlichen Gefäß, wie wir sind, tragen und dass das deutlich wird, dass das nicht aus unserer Kraft geht, sondern aus Gottes Kraft. Amos fühlte sich die ganze Zeit von Gott getragen. Und er hat es einfach durchgezogen, für ein paar Wochen aus seinem Alltag auszubrechen und seinen Auftrag auszuführen und Gerechtigkeit zu verkündigen. In unserer Gemeindevision, die wir uns als Gemeindeleitsatz gestellt haben, heißt es so, Menschen finden bei uns eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus und erleben liebevolle Gemeinschaft. Wir wachsen im Glauben, entdecken unsere Begabung. Gemeinsam werden wir Jesus ähnlicher und sind ein Licht für unsere Stadt. Ich habe den Eindruck, ein Licht für unsere Stadt zu sein, bedeutet nochmal viel mehr aktiv zu werden. Wir in Gemeinde, aber auch persönlich in unserem Stadtteil, um uns herum, für Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit einzusetzen. Gott will nicht nur äußerliche Frömmigkeit, er will unser Herz erreichen. Unser Herz verändert unsere Handlung und unsere Handlungen zeigen, dass wir von Gottes Liebe bestimmt sind. Ich möchte zum Schluss beten und diesen Vers noch einmal vorlesen. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Lasst uns aufstehen zum Beten. Vater im Himmel, du hast Amos aus seinem Alltag herausgerufen, hast ihm einen Auftrag gegeben und er ist gefolgt. Er hat sich gebrauchen lassen, obwohl er nicht ausgebildet war, obwohl er Laie war quasi. Er ist in die Höhle des Götzendienstes gegangen und hat ermutigt dein Wort verkündet und hat aufgefordert, was zu verändern. Und ich möchte dich bitten, dass wir ebenfalls uns gebrauchen lassen, dass wir uns nicht um uns selbst drehen, sondern um dein Reich, dass wir fragen nach was unser Auftrag ist, dass wir klein anfangen, dass wir in unserem Leben uns verändern lassen von dir, uns ermutigen lassen, uns in unserer Welt einzusetzen für dich und auch praktisch Nächstenliebe zu üben um uns herum. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir das aus deiner Liebe tun, nicht aus Druck oder so, sondern einfach, weil du uns geliebt hast, weil wir einfach merken, wir wollen diese Liebe weitergeben. Und du hast das Werk in uns schon angefangen. Das wollen wir jetzt singen. Du hast das Werk begonnen und du bringst es auch zu einem Ziel. Und zwar aus deiner Kraft. Wir wollen uns von dir gebrauchen lassen. Jesus, danke, dass du da bist. Amen.